Deutschlandfunk. Hintergrund.
2 Jahre Krieg in der Ukraine. Wie Geflüchtete in Deutschland leben und arbeiten. Von Manfred Götzke.
Diese mein Lieblingszimmer.
Und was war hier vorher drin?
Bibliothek, alte Bibliothek.
Katharina Prokopczuk führt in ihr Lieblingszimmer. Die frühere Bibliothek des ehemaligen Klosters St. Gabriel im Westen Berlins. Warmes Licht fällt auf den polierten Parkettboden. Es ist völlig ruhig hier, friedlich.
Ja, normalerweise wie mit meinen Nachbarn machen ich hier Yoga. Ja.
Vor knapp 2 Jahren ist die 31-jährige Ukrainerin mit rund 60 weiteren Kriegsflüchtlingen und deren Kindern in das leerstehende Kloster gezogen. Eine Art große Ukraine-WG, in der sich die Frauen gegenseitig unterstützen.
In meiner Familie war überraschend, weil ich lebe im Kloster. Das. Aber ich glaube, dieser Platz helfen mir. Dieser Platz hat stark.
In der Gemeinschaft bauen sich die Frauen hier ein neues Leben auf, teilen sich die Gemeinschaftsküche, organisieren reihum die Betreuung ihrer Kinder, erzählt die Ukrainerin Alla Belikova. Sie lebt schon seit 30 Jahren in Deutschland und hat diesen Ort gefunden und umfunktioniert.
Wir haben dann diese Nonnenzellen, die 11 Quadratmeter sind. In jeder Zelle gibt es Fenster, in jeder Zelle gibt es ein Waschbecken. Haben wir einfach sauber gemacht, haben Betten gekauft aus Privatgeldern. Und dann haben wir gesagt, wir nehmen die vulnerabelste Gruppe, Frauen mit Kindern.
Was diesen Ort außerdem von anderen Flüchtlingsunterkünften unterscheidet? Alle Frauen hier haben einen Job. Meist vermittelt von Belikova. Sie ist in der Berliner Gastronomie und Hotelbranche gut vernetzt. Sie kümmert sich auch um die Behördengänge.
Viele können noch nicht so gut Deutsch und haben Angst vor Behörden. Also irgendwie Behörden, Verwaltung, Staat hat ein Vertrauensproblem mit Menschen. Und die Menschen haben einfach Angst, in die Behörde zu gehen, weil sehr oft Mitarbeiter in den Behörden sind Türsteher und keine Türöffner. Und wenn ich dahin gehe, dann habe ich erstmal individuell Termine vereinbart und dann habe ich Gruppentermine vereinbart. Für eine Anmeldung gleich eine Gruppe von 5 Personen. Man braucht wirklich Lotsen.
Auch Katharina Prokopczuk hat mit Belikovas Hilfe einen Job gefunden, als Servicekraft im Hotel.
Ich starte arbeiten im Frühstück. Das war schwierig für Kopf, weil in meinem Land ich arbeite Leiterin, aber im Frühstück ich poliere Besteck in Tallinn, Müll und andere. Ja, das ist kein Spaß für mich natürlich. Aber jetzt ich habe besser Platz.
Inzwischen leitet sie das Housekeeping des Hotels. Am Freitag vor dem 2. Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine hat Berlins Integrationssenatorin Janzel Kesetepe, SPD, zu einem Pressetermin in das Kloster eingeladen. Sie will ein positives Bild, ein Bild gelungener Integration aufzeigen.
Wir wollen in Berlin, dass die Menschen die Zuflucht bei uns auch suchen, natürlich auch gut integriert werden. Und daran arbeiten wir. Wir wollen, dass die Menschen die Sprache schnell erlernen, aber auch in den regulären Arbeitsmarkt schnell kommen. Gute Integration funktioniert am besten über die Integration in den regulären Arbeitsmarkt. Und da sind wir im Austausch mit vielen Trägern, aber auch mit den Betroffenen und auch mit der Bundesagentur für Arbeit.
Funktioniert das überall so gut wie bei den Ukrainerinnen aus dem Kloster? Wie leben die 1,15 Millionen Geflüchteten aus der Ukraine in Deutschland? Wie gut sind sie inzwischen integriert? 10 Kilometer weiter nördlich, auf dem ehemaligen Rollfeld des Flughafens Tegel, offenbart sich jedenfalls ein ganz anderes Bild. Am Gate C53 halten keine Flughafenbusse mehr. Hier steigen geflüchtete Ukrainer aus, wenn sie zu ihren Unterkünften wollen. Dutzende weiße Großzelte in einer langen Reihe. Anfangs wurden die Flüchtlinge hier nur registriert und auf Berlin und ganz Deutschland verteilt. Doch inzwischen ist auf den Landebahnen eine Zeltstadt für 7000 Menschen entstanden. Abgeschnitten von der Stadt leben hier zurzeit 3500 geflüchtete Ukrainer. Regina Kneiding ist Pressesprecherin des Roten Kreuzes, das die Notunterkunft betreibt.
Die Leute bleiben einfach hier, weil es die Plätze fehlt. Gerade in Berlin. Wir haben hier also bestimmte Standards, die wir nicht erfüllen können, was das Hauptproblem ist, die Privatsphäre.
Wie lange bleiben die Leute im Schnitt hier, die Ukrainerinnen und Ukrainer?
Ja, im Schnitt sind es jetzt inzwischen schon Monate. Und es gibt auch Menschen, die hier schon länger als ein halbes Jahr oder zwischen einem halben Jahr und einem Jahr hier bleiben müssen.
Kneiding führt in eines der Wohnzelte. Rund 400 Menschen sind hier untergebracht. Jeweils 10 bis 12 wohnen in einem abgetrennten Bereich. Wohnwaben nennen sie das hier. Abgetrennt nur durch 2 Meter hohe Plastikwände. Statt einer Tür gibt es einen Vorhang.
Hier sieht man, dass hier Tiere sind, die hier mit untergebracht sind. Das ist also wirklich hier das Problem. Privatsphäre gibt es nicht.
Die Ukrainerin Marina zeigt uns, wo sie mit ihrer Familie lebt. 2 Doppelstockbetten haben sie. Für sich, für ihren Mann, für ihre 3 Kinder.
Das sind die Betten. Hier wohnen 15 Personen und ein Hund. Das ist mein Mann.
Der liegt in einem der unteren Betten, liest auf seinem Handy. Der improvisierte Vorhang halb zugezogen. Mehr Privatsphäre gibt es hier nicht.
Soll ich Ihnen die Wahrheit erzählen, wie es hier ist? Die Kinder sind ständig krank. Wir wohnen hier seit 6 Monaten. Waschbecken funktioniert nicht. Die Waschmaschinen sind ab und zu kaputt. Auch das Essen ist ein großes Problem. Es gibt keine Nahrung für Kleinkinder.
Überall hängen Klamotten an den Betten und Plastikwänden. Es sieht aus wie in einem überbelegten Nachtzugabteil, nur dass hier alles stillsteht.
Wir haben gedacht, dass wir hier nur ein paar Tage bleiben, dass das hier ein Verteilungszentrum ist und wir schnell eine normale Wohnung bekommen. Aber jetzt sind wir hier seit 6 Monaten. Wir sind trotzdem dankbar. Es ist natürlich besser als im Krieg. Aber es muss ja schon eine andere Lösung her.
Die Leute, die hier am längsten in Tegel sind, leben jetzt schon seit 14 Monaten in den Zelten. Und daran dürfte sich nicht allzu viel ändern. Platz für mehrere tausend Ukrainer in normalen Wohnungen oder Unterkünften wird das Land Berlin mittelfristig nicht finden, sagt Sozialsenatorin Janzel Kizil-Tepe.
Selbstverständlich ist es nicht einfach, in einer Großunterkunft zu leben, mit bis zu 14 Menschen in einer sogenannten Wabe dort zu leben. Wir sind auch für eine dezentrale Unterbringung, die qualitätsgesichert ist. Und die Anstrengungen sind groß, hier das auch möglich zu machen, aber soweit es eben auch geht. Und wir sind glücklich darüber, dass kein Mensch auf der Straße gelandet ist, sondern wir jedem Menschen ein Dach über dem Kopf gewährleisten konnten.
Damit das Zusammenleben auf engstem Raum funktioniert, ist hier überdurchschnittlich viel Personal für die Versorgung der Geflüchteten angestellt. Teuer für das Land Berlin. Jeden Tag kostet die Notunterkunft am Flughafen etwa 1,2 Millionen Euro. Das Zeltlager im Norden Berlins als Dauerunterkunft. Es ist immerhin eine Ausnahme, sagt Katharina Spieß, Direktorin des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Das Institut hat sich in einer umfassenden Studie mit der Lebenssituation der Ukrainerinnen und Ukrainer beschäftigt, die vor 2 Jahren nach Deutschland gekommen sind. Rund 85% leben inzwischen in privaten Unterkünften.
5% sind noch in den Sammelunterkünften und 11% in anderen sonstigen Unterkünften.
Die meisten privaten Wohnungen sind allerdings mit öffentlichen Geldern angemietet, sagt Spieß, von den Kommunen und Jobcentern. Schließlich hat der Großteil der Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland auch nach 2 Jahren keinen sozialversicherungspflichtigen Job.
Wir haben insgesamt inzwischen eine Erwerbspartizipation bei den Frauen von 21% und bei den Männern von 29%. Insgesamt haben wir einen Anstieg in der Erwerbstätigkeit, insbesondere bei Vätern mit älteren Kindern. Die haben eine Erwerbstätigenquote von 35%, während wir ganz klar sehen, dass gerade Frauen, die Kinder unter 6 Jahren haben, mit 14% auch jetzt noch die geringste Erwerbstätigenquote haben.
Im Vergleich zu Polen, wo inzwischen rund 90% der Ukrainer arbeiten, oder den Niederlanden, wo es 70% sind, ist die Beschäftigungsquote der Ukrainerinnen hier gering. Deutschland hat da eine andere Politik gefahren, sagt Spieß.
Die Integrationskurse ist etwas, was wir sehr stark in den Vordergrund gestellt haben, weil der deutsche Arbeitsmarkt eigentlich voraussetzt, dass man die deutsche Sprache kennt. Und wenn Sie jetzt Vergleiche mit anderen Ländern machen und die Gruppe derjenigen, die in Integrationsmaßnahmen sind und erwerbstätig sind, denjenigen gegenüberstellen, die gar nichts tun, dann steht Deutschland gar nicht so schlecht da.
In Berlin ist die Beschäftigungsquote dabei deutlich höher als im Rest Deutschlands. Rund 40% der Ukrainerinnen und Ukrainer haben einen sozialversicherungspflichtigen Job. Berlins Integrationssenatorin Janzel Kiesel-Tepe.
Schaut man sich die Zahlen an, ist es so, dass Berlin relativ gut dasteht, was die Beschäftigungsquote von ukrainischen Frauen angeht, weil wir bessere Betreuungsmöglichkeiten in der Kita, im Hort auch natürlich haben. Bundesweit liegen die Zahlen deutlich niedriger.
Die Integration der Ukrainer, aber auch anderer Migrantengruppen, werde oft viel zu negativ dargestellt. Das gelte insbesondere für die Hauptstadt, sagt die Berliner Integrationsbeauftragte Katharina Niewiedzau.
Wir haben im Moment wirklich eine starke Verzerrung in der Migrationsdiskussion und die Zahlen und Fakten geben das einfach nicht her.
Die Ukrainerinnen, die nach Deutschland gekommen sind, sind in der Regel sehr gut ausgebildet. Ein Großteil von ihnen hat studiert. Dass viele von ihnen erst mal Deutsch lernen und sich erst dann einen Job suchen, hält die Berliner Integrationsbeauftragte grundsätzlich für richtig. Denn nur so steige für sie die Chance, in den von ihnen erlernten Berufen zu arbeiten. Und nicht nur als Hilfskraft in der Gastronomie oder Gebäudereinigung.
Sie sollen in die Arbeit gehen, auch in einfachen Tätigkeiten, aber sie dürfen dort nicht verbleiben. Wir müssen aufpassen, dass wir sogenannte Lock-in-Effekte nicht sozusagen zementieren, sondern dass es den Frauen möglich sein wird, auch berufsbegleitend weiterhin die Sprache zu lernen, sich weiter zu qualifizieren, mit der Anerkennung voranzukommen und dann wirklich auch in besseren Jobs zu landen. Dann bleiben sie hier, dann können sie auch selbst die Familie finanziell unterstützen und damit natürlich auch irgendwie eine psychische Stabilität erreichen.
In den kommenden Monaten könnte die Integration auf dem Arbeitsmarkt noch deutlich schneller gelingen. Niewiedzau hofft darauf, dass dann der sogenannte Jobturbo greift. Ein Programm von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD. Niewiedzau erläutert das Konzept.
Am besten lernt man die Sprache on the job. Wir machen also auch sozusagen einen ersten Integrationskurs und dann geht's aber auch ganz schnell in die Beschäftigung. Und wir begleiten euch in der Beschäftigung. Das ist nämlich auch wichtig. Es ist gar nicht so einfach, alleine einen Job zu finden. Hilfe zur Selbsthilfe, würde man sagen, ist total wichtig.
Bislang hat das Programm noch nicht funktioniert. Allerdings bräuchten die Arbeitsagenturen immer eine gewisse Zeit, um sich umzustellen, sagt die Integrationsbeauftragte.
Ich glaube, wir kommen weg von dem schematischen Vorgehen und wir gehen sehr stark in eine flexibilisierte Ankommensprozesse. Auch ein Jobcenter darf jetzt selbst entscheiden. Wer sitzt vor mir? Was hat sie für Fähigkeiten? Wie schätze ich die Person ein? Das war früher auch nicht der Fall.
Dass solche Programme auch ihre Wirkung entfalten, darauf hofft auch André Berghegger, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Für ihn ist es ein Skandal, dass die große Mehrheit der Ukrainer Bürgergeld bezieht und noch keine Arbeit gefunden hat, zumal nach wie vor in den meisten Branchen Arbeitskräfte fehlen. Berghegger macht das Bürgergeld an sich nicht dafür verantwortlich. Das sei in anderen Ländern wie den Niederlanden ähnlich hoch.
Aber bei dem Grundsatz fördern und fordern ist das Element des Forderns in anderen Ländern intensiver ausgeprägt. Also, wenn dort ein Arbeitsplatz angeboten wird und der wird aus nicht nachvollziehbaren Gründen abgelehnt, dann kann man dort schneller und mehr Leistungen kürzen und damit den Anreiz geben, in die Arbeit einzusteigen.
Was ihm außerdem fehlt, mehr Flexibilität bei Behörden und Arbeitgebern.
Und wir müssten zu pragmatischeren Lösungen hinkommen, dass wir vorhandene Schul- und Berufsausbildung leichter anerkennen. Also es werden überall Kräfte gesucht. Und deswegen müssen wir dort, glaube ich, pragmatischere Wege finden. In der Regel ist es bei uns so, dass Sprach- und Integrationskurse vorgeschaltet werden, bevor es dann in die Erwerbstätigkeit gibt. Und wenn der Arbeitgeber weiß, wann jemand vielleicht zu Sprach- oder Integrationskursen geht, Wenn man das also parallel, aber planbar gestaltet, dann würden wir dort auch schneller sein.
Und auch von den Kitas wünscht er sich momentan mehr Flexibilität, auch auf Kosten des Betreuungsschlüssels. Viele Ukrainerinnen finden keinen Kita-Platz, müssen ihre Kinder betreuen, statt zu arbeiten.
Wir haben eben einen hohen Anspruch und weichen von den Kriterien nicht ständig ab oder es ist schwierig, von den Kriterien abzuweichen. Und deswegen sind die Plätze schnell belegt.
Die dauerhafte Akzeptanz hängt für ihn jedenfalls auch davon ab, dass ein höherer Anteil der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine arbeitet. Die Flüchtlinge ihren Lebensunterhalt, ihre Miete selbst bestreiten können. Die Lederbauchtasche locker um die Schulter geschwungen, halb versunken in ihrem großen schwarzen Hoodie, sitzt Mascha in einer Espresso-Bar am Alexanderplatz, nippt an ihrem Kaffee. Ein paar Meter entfernt liegt der Arbeitsplatz, ein Hotel. Die 23-Jährige hat nicht allzu viel Zeit. Gleich beginnt ihre Spätschicht an der Rezeption.
Jetzt bin ich Rezeptionist und ich mag sehr gerne diese Arbeit. Ehrlich gesagt, so, ich freue mich.
Von dem Geld, das sie dort verdient, schickt sie einen Großteil zu ihren Eltern nach Kiew. Mascha ist kurz nach Beginn des Krieges nach Berlin gekommen. Damals lebte sie noch in einer WG mit anderen Ukrainern. Die Bomben auf Kiew, die Flucht, die ersten Tage in Berlin. Mascha mag kaum daran zurückdenken. Sie blickt lieber nach vorn.
Ich versuche mal so jeden Tag mein Deutsch überprüfen, weil für mich richtig sehr wichtig, gut auf Deutsch reden. Ein bisschen kompliziert für mich, aber ich lerne etwas Neues jeden Tag. Ich weiß, ich habe so viele Fälle auf Grammatik gemacht, aber manchmal sage ich, okay, sie können dich verstehen. Schon gut.
So viel sei passiert, seit sie im Frühjahr 2022 nach Berlin gekommen ist. Inzwischen hat sie eine Arbeit, die sie mag, und vor allem eine eigene Wohnung, von der sie nicht ohne Stolz erzählt.
Ich freue mich, ehrlich gesagt, so gut. Ich arbeite immer mit Leuten und du kommst zu Hause, du musst einfach allein manchmal sein.
Die Hotelangestellte gehört zu den Ukrainerinnen, die selbst, wenn der Krieg irgendwann zu Ende sein wird, hier in Deutschland bleiben wollen. Und so dauerhaft dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Insgesamt plant das nur eine Minderheit, sagt Katharina Spieß vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung.
35% wollen für immer hier bleiben, einige wollen noch für einige Jahre, ungefähr 26% sagen, dass sie bis Kriegsende bleiben wollen. Und dann gibt es aber auch immerhin noch über 20%, die sagen, sie wissen es noch gar nicht. Also je nachdem auch, integrieren sich die Personen mehr oder weniger? Insgesamt sehen wir eine Zunahme in den Kenntnissen der deutschen Sprache. Wir sehen, dass die Arbeitsmarktteilhabe zunimmt. Und das sind Zeichen, die dafür sprechen, dass tatsächlich hier ein Beitrag zur deutschen Gesellschaft auch geleistet wird.
Die meisten Ukrainer wollen also wieder zurück in die Heimat. Spätestens, wenn der Krieg vorbei ist. Vor allem, wenn sie noch Familie in der Ukraine haben. Dass sie ihre Eltern, Großeltern in der Heimat zurückgelassen haben, ihre Männer an der Front kämpfen müssen, belastet viele. Auch Mascha vermisst ihre Heimat, ihre Familie, Kiew. Aber dort zu leben, sie kann es sich heute nach 2 Jahren Krieg eigentlich nicht mehr vorstellen.
Ja, Deutschland ist schon meine zweite Heimat. Wenn das gibt Möglichkeiten für mich hier bleiben, für immer, ich glaube, ja, bleibe ich hier.
Das war der Hintergrund. 2 Jahre Krieg in der Ukraine. Wie Geflüchtete in Deutschland leben und arbeiten. Von Manfred Götzke. Redaktion Nina Vogt.